Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 von Flutlicht an. Bei mir ist heute Svenja Schlenker, sie ist Leiterin der Mädchen- und Frauenabteilung von Borussia Dortmund. Hallo liebe Svenja, erstmal sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Guten Morgen liebe Mara und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Wir haben uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung in Dortmund im Fußballmuseum persönlich kennengelernt und da festgestellt, dass wir das auf jeden Fall auch mal machen müssen hier zusammen. Dein Fußballbezug vielleicht erstmal so ein bisschen von den Anfängen aufgedröselt. Ich habe gesehen, du hast unter anderem für Emmerich Eintracht, was ein fantastischer Vereinsname ist, und den Wambeler SV, der dem in nichts nachsteht, gespielt. Wie bist du denn selber zum Fußball gekommen? Über die Familie oder so über ein ganz originäres Eigeninteresse? Wie hat das mal angefangen?
Das hat angefangen, weil ich in der, Entschuldigung, weil ich in der 5. und 6. Klasse einen Sportlehrer hatte, der schon in die Jahre gekommen war und sich nicht so viel ausdenken wollte, was die Inhalte des Sportunterrichts anging. Und wir immer nur Fußball gespielt haben, 2 Jahre lang. Und daran habe ich sehr viel Freude gefunden und war auch irgendwann, ich glaube, das einzige Mädel, das nicht auf der Bank saß und sich irgendwie gedrückt hat, sondern mitten auf dem in der Halle mit rumgeturnt ist. Und da hat sich eigentlich so der Spaß daran entwickelt. Und wir haben das dann tatsächlich auch zu Hause fortgeführt, auf der Straße, meine Schwester und ich mit meinem Papa, mit Nachbarskindern, also irgendwann rollte der Ball quasi ständig.
Und wie war das denn dann als für dich als Kind, als Jugendliche mit der Vereinsfindung? War das einfach, Vereine zu finden mit Abteilungen, wo du als Mädchen spielen konntest? Oder hast du mit den Jungs gespielt? Oder wie hat sich das weiterentwickelt?
Nee, das war ganz einfach, weil es keine Alternativen gab. Wir hatten in Emmerich 2 Vereine. Einer war etwas außerhalb, irgendwie 10, 11, 12 Kilometer entfernt und der andere eben mit dem Fahrrad innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, zu erreichen. Und die hatten eine Mädchenmannschaft. Ich glaube, es war eine U16 oder eine U17-Mannschaft. Und dann haben wir dort alle gespielt, egal ob wir 10, 11, 12, 13, 14 waren. Ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester dort gespielt, die ist 4 Jahre jünger als ich. Und ich habe dann, glaube ich, auch tatsächlich erst mit 12 oder 13 angefangen dort, also relativ spät.
Und wieso hast du dann irgendwann auch wieder aufgehört? Also hast du mal drüber nachgedacht, langfristig dabei zu bleiben, oder war klar, das ist so eine Hobbygeschichte nebenher?
Das hat tatsächlich mit meinem Wechsel während des Studiums nach Dortmund zu tun. Mhm. Ich habe in Dortmund mein Praxissemester gemacht und bin dann noch immer hin und her gependelt, aber wenn man nicht zum Training geht, merkt man halt ganz schnell, dass man sonntags auch einmal auf der Bank sitzt und nur noch 10 Minuten spielt oder dann gar nicht mehr spielt, weil man natürlich den Anschluss zur Mannschaft irgendwie verliert, auf dem Platz vor allem. Und dann habe ich erst mal eine kleine Pause eingelegt.
Was war denn deine Position?
Ich habe angefangen als Libero, als man noch mit Libero gespielt hat.
So alt bist du doch gar nicht.
Ja, irgendwie schon anscheinend. Und habe dann auf der linken Seite im Prinzip alles gespielt. Also sehr lange in der Abwehr oder im Mittelfeld und dann irgendwann durfte ich auch vorne ein bisschen rumstürmen.
Könntest du sagen, wenn du so zurückschaust, was war das, was Fußball dir gegeben hat?
Es war vor allem der Teamsport. Mhm. Also ich finde es unheimlich gut, wenn man in einer Mannschaft gemeinsam Sport macht und nicht so Individualsportarten nachgeht. Und dann natürlich, also grundsätzlich gewinne ich sehr gerne. Das hat sich schon früher abgezeichnet, wenn wir zu Hause Gesellschaftsspiele gespielt haben. Ja, das kam irgendwie gut zusammen. Ich habe immer in ambitionierten Mannschaften gespielt. Wir hatten viel Spaß miteinander, wir haben uns gegenseitig unterstützt. So Teamwork steht eigentlich immer an oberster Stelle. Mhm. Und meine Freunde, meine Familie, der Fußball hat immer eine große Rolle gespielt. Und ich hatte gar keine Wahl und kam da gar nicht mehr raus, was ich aber auch gut so finde.
Wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, dann findet man die Geschichte natürlich schnell. Für die Menschen, die aber noch nichts davon gehört haben, wie du beim BVB in genau deiner Abteilung gelandet bist. Du warst, hast Wirtschaftswissenschaften studiert, ne? Hast als Praktikantin in der Marketingabteilung des BVB eine Zeit verbracht und in dieser Zeit direkt mal vorgefühlt, wie es eigentlich ausschaut mit Mädchen- und Frauenfußball. War es denn zu der Zeit eher so, dass du verwundert warst, warum es das noch nicht gab, oder war es so ein, ja, so ein Grundinteresse?
Eher das Erste, weil ich hatte mich noch nicht so viel damit beschäftigt, welche großen Vereine auch Mädchen- und Frauenfußball anbieten. Bin dann halt aus der Kleinstadt nach Dortmund in die große, weite Welt gezogen und da ich riesen Dortmund-Fan bin, habe ich mir natürlich immer gewünscht, auch mal dieses schwarz-gelbe Trikot tragen zu dürfen, um die Vereinsfarben auf dem Platz zu vertreten. Und deswegen habe ich da sehr unverblümt am Anfang gefragt, was denn hier mit Mädchen- und Frauenfußball ist, wo ich mich anmelden kann, wann trainiert wird. bekam dann aber schnell die Antwort, dass es das bei Borussia Dortmund leider nicht gibt. Und musste dann noch viele, viele Jahre warten, damit es soweit kommt.
Bevor wir über die Gründung der Abteilung sprechen, können wir vielleicht schon mal spoilern, dass dein Wunsch sich aber erfüllt hat, ne? Weil du nämlich ohne eigentlich geplantermaßen auch zur Mannschaft zu gehören, mal noch in der Corona-Phase, als die Ausfallzahl so hoch war, dass man irgendwie von außen kompensieren musste, tatsächlich ein Spiel gemacht hast, oder?
Ja, das war wunderschön und verrückt zugleich. Tatsächlich war der Kader sehr dezimiert in der ersten Kreisliga-Saison, weil es tatsächlich einige erwischt hatte, die mit Corona zu Hause bleiben mussten. Und dann rief mich der Trainer, ich glaube, 2, 3 Tage vorher an und sagte, Svenja, also wenn du sonntags eine Tasche mitbringen könntest, wäre das gar nicht so schlecht. Und ich so, was? Hilfe! kann ich noch einmal mittrainieren? Dann habe ich freitags einmal mittrainiert und bin dann Sonntag wirklich sehr aufgeregt zum Treffpunkt gefahren. Es war von Anfang an ein anderes Gefühl, weil normalerweise komme ich als Verantwortliche zu den Spielen. Und dann war ich plötzlich ja schon 90 Minuten vor Anpfiff Teil des Teams, hab das Warmmachen mitgemacht, habe mich umgezogen mit den Mädels, habe die Ansprache mitbekommen und mich dann irgendwann warm gemacht und durfte dann noch mal knapp 30 Minuten für den BVB in der Kreisliga spielen. Und das war einfach ein fantastisches Gefühl und damit hat sich auch ein Traum verwirklicht.
Das ist auch wahrscheinlich was, was emotional die Uhren noch mal komplett umstellt, oder? Du rückst noch mal näher an alles ran, einfach durch sowas.
Absolut. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt, es ist ein ganz anderes Gefühl. Also ich war Teil der Mannschaft auf einmal. Alle haben sich mit mir gefreut, alle haben gelacht, als ich eingewechselt wurde. Ich habe nach dem Spiel sind wir zusammen zu den Fans gegangen und haben dann auch unser berühmt-berüchtigtes Sieger-Selfie gemacht, das wir nach jedem Spiel machen. Und ja, ein neues Gefühl, was dann noch mal mehr verbunden hat, definitiv.
Das ist eine fantastische Geschichte, finde ich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die gefunden habe. Jetzt ist ja die Frauenabteilung beim BVB auch so ein bisschen so ein Grassroots-Thema. Also die Mitglieder haben das mit angeschoben bei der Mitgliederversammlung 2019, richtig?
Das ist richtig, ja.
Kannst du ein bisschen erzählen, wie dann so die zeitliche Genese war bei euch mit der Gründung der Abteilung?
Ja, also 2019 bei der Mitgliederversammlung war nochmal so der Stein des Anstoßes und wir haben uns dann erstmal ein Jahr mit einer internen Projektgruppe Gedanken gemacht, was brauchen wir überhaupt alles, um welche Themen müssen wir uns kümmern, wie wollen wir das Thema überhaupt angehen. Und da war es uns wichtig, dass wir so eine große und zukunftsträchtige Entscheidung nicht alleine fällen und haben dann die möglichen Wege des Einstieges in den Frauenfußball beleuchtet, haben verschiedene Optionen dargestellt und in Form einer Umfrage an unsere Mitglieder und Fans versendet, weil wir gesagt haben, hey, ne, da hängt so viel dran, wir wollen das nicht alleine entscheiden. Also wir hätten natürlich irgendwie eine Lizenz kaufen können eines höher spielenden Vereines. Wir hätten eine Kooperation eingehen können mit einem Dortmunder Verein, der schon vielleicht ein paar Ligen höher spielt. Oder dann gab es noch die Option, die wir letztendlich auch gewählt haben. Wir starten von ganz unten. Wir starten in der Kreisliga, haben natürlich das ambitionierte Ziel, irgendwann mal in der Frauen-Bundesliga zu spielen. Aber wir gehen jeden Schritt selbst. Wir kämpfen uns hoch und das war insgeheim mein Favorit, gebe ich zu. Und 89% der Befragten haben das eben genauso gesehen und gehen diesen Weg daher mit uns mit.
Und du warst von Anfang an auch in dieser Gruppe dabei. Also das heißt, das war für den Verein dann auch irgendwie zu dem Zeitpunkt total logisch, dass du da reingehörst.
Ja, also mein Chef Carsten Kramer hatte den Redebeitrag der Mitgliederversammlung damals beantwortet, hat gesagt, ja, ihr habt recht, es ist wirklich an der Zeit, dass wir uns auch dem Thema Mädchen- und Frauenfußball öffnen. Und hat mich dann am nächsten Tag angesprochen, weil er eben um meine Fußballleidenschaft weiß um meine Vergangenheit als aktive Spielerin. Und wir haben dann gemeinsam entschieden, diese Projektgruppe zu gründen. Und der durfte ich dann von Anfang an vorstehen. Habe das ganze Thema eben geleitet mit vielen Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Abteilungen, was ich damals schon wirklich sehr beachtlich fand, dass so viel Interesse besteht. Und ein Jahr später wurde die Abteilung dann offiziell gegründet und der darf ich seitdem vorstehen.
Ja, also du hast gerade gesagt, ne, 2020 ist die Abteilung dann gegründet worden. Im Sommer 2021 seid ihr in den Spielbetrieb eingestiegen. Jetzt hast du gerade schon betont, ihr habt ganz bewusst in der Kreisliga angefangen. Es gibt ein schönes Video-Interview von dir, wo du auch nochmal erklärst, warum das alles organisch wachsen soll und dass du eine einmalige Chance darin siehst, um Erfahrungen eben selbst zu sammeln. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was so aus deiner Sicht an diesem Weg so besser für euch als Verein war, als wenn ihr eben beispielsweise über eine Kooperation oder einen Lizenzkauf eingestiegen wird?
Da gibt es tatsächlich mehrere Gründe für. Also zum einen steht ja in unserer DNA geschrieben, dass wir echt sind und echt bleiben wollen und alles auf eine authentische Art und Weise machen möchten. Und wenn wir jetzt irgendwo mittendrin in einer Liga eingestiegen wären, anhand eines Lizenzkaufes oder einer Kooperation, dann hätte das dem schon ein bisschen widersprochen. Und zum anderen, wir können jetzt so viele Erfahrungen selbst machen. Wir hatten bislang noch keine Erfahrung mit dem Frauenfußball. Und wir können jetzt ganz langsam Schritt für Schritt eine wirklich gute und solide Basis bauen, um ganz nachhaltig diese Abteilung irgendwann in den Profifußball zu entwickeln. Und ich glaube, das ist eine große Chance, um sich da bestmöglich darauf vorzubereiten und nicht ins ganz, ganz kalte Wasser geworfen zu werden und all die Bedingungen erfüllen zu müssen, die dann eben irgendwann auf einen zukommen. Von daher für mich, für uns immer noch der beste Weg.
Ist vielleicht ein bisschen eine gemeine Frage, weil diese Vergleiche ja auch nur so halb zielführend sind, aber also aus einem echten Interesse heraus, kann man auch in dieser, ich sag mal, Preisklasse, in der ihr euch momentan noch bewegt, ein bisschen einfacher dieses echte vermitteln und leben, als wenn man jetzt eben nebendran auf die männlichen Profis schaut, wo ja schon irgendwie noch sehr viele andere Sachen einfach dranhängen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Frage gar nicht so gemein, denn viele Fans stehen ja auch nach wie vor sehr auf Amateurfußball. Und den können wir halt gerade zeigen. Also wir spielen im Stadion Rote Erde, ein altehrwürdiges Stadion. Da macht es schon alleine riesengroßen Spaß, dort sich hinzusetzen auf die Tribüne und Fußball zu gucken. Und eigentlich auch egal, welche Mannschaft von uns da spielt. Wir sind natürlich auf der einen Seite noch in den Amateurligen unterwegs. Auf der anderen Seite arbeiten wir aber hochprofessionell, eben weil wir den Männerprofiverein im Rücken haben. Dennoch finde ich, ist es das, was viele Fans sich auch wünschen. Auch die, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, jedes Mal zum Bundesligaspiel oder zur Champions League zu gehen. Die unterstützen unsere Jugendmannschaften, die unterstützen unsere U23, die unterstützen unsere Frauenmannschaften. Und das ist so ein bisschen ursprünglicher vielleicht als das, was im Profifußball abgeht.
Zu eurem sogenannten Dortmunder Weg gehört es auch, dass ihr im Dialog mit den Teams aus der Umgebung seid und dass ihr das Versprechen ausgesprochen habt, keine Leistungsträgerinnen oder SponsorInnen abzuwerben. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das in der Realität aussieht?
Also wir haben nicht gesagt, wir werben keine Leistungsträgerinnen ab. Wir
Okay.
haben gesagt, und uns ist sehr wichtig, dass wir nicht drei, vier, fünf Mädchen, Frauen aus einer Mannschaft zu uns holen. Weil zum einen sind die Kader oftmals in den Amateurligen nicht so groß. Und zum anderen möchten wir natürlich nicht, dass sich irgendeine Mannschaft abmeldet oder auf einmal keinen guten Fußball mehr spielen kann. Das war uns ganz, ganz wichtig. Denn das Letzte, was wir wollen, ist, Vereine oder Mannschaften kaputt zu machen oder komplett zu schwächen. Ganz im Gegenteil, wir wollen eigentlich unsere Strahlkraft nutzen, um den gerade jetzt erstmal hier den Dortmunder Mädchen- und Frauenfußball ein bisschen zu beleben, wieder zu vergrößern. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Ob das jetzt nur mit Borussia Dortmund zusammenhängt, möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Aber der Kreis hinsichtlich Mädchen- und Frauenmannschaften ist im letzten Jahr um einige Mannschaften gewachsen und Tendenz steigend. Und das finde ich wirklich richtig cool, denn es ist ja wie bei den Jungs. Also jeder hat seine Vorbilder und die spielen halt meistens in der Bundesliga. Und wieso sollte es dann bei den Mädchen anders sein als bei den Jungs?
Ja, ich finde das ganz spannend, also weil es gibt ja eben, haben wir schon drüber gesprochen, die unterschiedlichen Modelle und bei den Vereinen, die jetzt eher Kooperationen eingehen oder eben eine Lizenz kaufen, ist ja manchmal die Argumentation so ein bisschen, dass die Vereine in der Umgebung eben auch Bedenken haben, was passiert, wenn jetzt der Bundesligist plötzlich einsteigt und dass deswegen eine Kooperation beiden Seiten hilft. Aber das liegt wahrscheinlich bei euch auch so ein bisschen an der einerseits Größe der Stadt und andererseits auch des Einzugsgebietes, dass da eben viele Mannschaften nebeneinander existieren können, oder?
Ja, dieses Glück haben wir in Dortmund und Umgebung auf jeden Fall. Und es gab auf jeden Fall auch kritische Stimmen, ganz klar. Aber wenn wir jetzt eine Kooperation eingegangen wären, hätten wir das ja auch nur mit einem Verein gemacht.
Ja.
Und dann wären wir nicht weniger ambitioniert gewesen. Und auch dann hätten wir vielleicht Sichtungstrainings gemacht, um den Kader noch an der einen oder anderen Stelle zu optimieren. Also meines Erachtens wäre das kein großer Unterschied gewesen.
Euer Trainer ist Thomas Solewski und was ich ganz spannend finde, der hat sich initiativ bei euch beworben, oder?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt am 1. Oktober die Abteilung gegründet und das ein paar Tage vorher offiziell gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten es gedauert hat, aber schon hatte ich Initiativbewerbungen in meinem Postfach und das waren einige. Und Thomas war in der Tat, glaube ich, der allererste, der sich damals gemeldet hatte, was jetzt nichts zur Entscheidungsfindung beigetragen hat.
Das wäre auch
Aber
sehr echt seltsam.
ja, genau, du bist der Erste, dich nehmen wir.
Genau, first come, first serve.
genau. Nee, aber das ist eine ganz, ganz nette Geschichte, ja.
Und was hat aber denn, also wenn das nicht die Geschwindigkeit war, was hat denn für ihn gesprochen?
Für ihn hat gesprochen, dass er ein Dortmunder Junge ist. Er ist in Dortmund geboren, er kennt Borussia Dortmund, er ist Dauerkartenbesitzer. Das hilft schon mal immer sehr, wenn man weiß, wie so ein großer Verein tickt. Aber natürlich noch viel wichtiger ist, dass er sehr, sehr viel Trainererfahrung hat und eben auch schon im Frauenbereich. Denn er hat den höchstspielenden Verein damals als Trainer betreut, hat eine Regionalligamannschaft in die zweite Bundesliga geführt. Und das war uns natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir auch viele Bewerbungen hatten, die nie vorher Mädchen- und Frauenfußball gemacht haben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es was anderes ist, mit
Ja.
Mädchen und Frauen zusammenzuarbeiten, als mit Jungs und Männern. Und von daher hat es aus meiner Sicht damals bestens gepasst und das tut es auch immer noch.
Und Bewerbungen habt ihr auch bekommen von Spielerinnen und ihr habt dann Sichtungstrainings gemacht. Jetzt war das ja schon noch innerhalb der intensiveren Corona-Phase. Wie habt ihr das denn überhaupt alles so umsetzen können?
Ja, das hat mir einen ordentlichen Strich durch meine fantastischen Pläne gemacht. Ich hatte mir so schön ausgemalt, dass wir öffentliche Trainings anbieten, dass jede, die Lust hat, vorbeikommen mag, dass wir uns jedes Mädchen anschauen. Aber durch Corona war das, wie du gesagt hast, damals nicht möglich. Und ich habe immer gedacht, ja, wir warten noch eine Woche, wir warten noch eine Woche, dann geht's bestimmt. Aber dann war es irgendwann Mai und Wir haben gedacht, jetzt wird es wirklich knapp. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir Videosichtungen machen. Also wir haben selbst ein Video gedreht, haben gezeigt, was wir für Skills, was wir für Übungen sehen wollen. Die Mädels mussten sich ein bisschen selbst vorstellen, damit wir so einen ersten Eindruck bekommen haben, sagen, wo sie bisher gespielt haben, wie ihre auch Erfahrungen als Spielerin sind. Und dann haben wir, ich glaube, insgesamt 150 Videos bekommen, haben uns da schöne Videoabende gemacht mit Popcorn und Cola, sage ich immer. Also es hat sehr, sehr viel Zeit natürlich gekostet. Und dann gab es kurz vor knapp, also ich sage kurz vor knapp, weil man muss sich ja bei seinem Verein rechtzeitig abmelden bis zum 30.06., um dann in der neuen Saison ohne Sperre woanders spielen zu können. Kurz vor knapp gab es dann die Möglichkeit, ich glaube, mit 25 Spielerinnen an zwei Abenden, also es waren dann 50 Spielerinnen, dann nochmal persönlich zusammenzukommen. Und dann haben wir aus diesen beiden Abenden und den 50 Spielerinnen eben den Kader ausgewählt.
Spannend, aber natürlich ein bisschen schade, dass ihr es nicht so mit dem ganz großen Geschirr machen konntet, weil es wahrscheinlich für die Spielerin einfach auch cool gewesen wäre, vorbeizukommen, ne? Aber ich meine, das Thema
Genau, ja.
Corona, dass da Pläne durchkreuzt wurden, ich glaube, das fühlen wir alle. Also auf der
Ging
einen
das noch
oder
irgendwo
anderen
anders
Ebene.
so? Ehrlich?
Wie ist das denn bei den Spielerinnen bei euch? Also natürlich kannst du oder wirst du keine Zahlen nennen, aber bekommen die auch ein kleines Geld oder wie löst ihr das?
Nee, also Geld fließt bei uns noch nicht. Wir haben aber neben der wirklich sehr, sehr guten Trainings- und Spielbedingungen Partner und Sponsoren, mit denen wir alles, was so anfällt, abdecken. Also denken wir mal an die Trainingskleidung, an den Trainingsanzug, an Schuhe. Das wird alles über unseren Partner Puma bereitgestellt. Wir haben super Trainingslager bisher absolviert. Wir waren einmal in Willingen. Dort hatten wir ein Partnerhotel. Wir waren die letzten beiden Jahre in den Kitzbüheler Alpen. Unser Tourismuspartner und durften da sogar mit dem Flugzeug hinfliegen, weil Eurowings sich ebenfalls bei uns engagiert. Also dafür müssen die Mädels nichts bezahlen und wir versuchen das dann so ein bisschen aufzufangen. Das heißt, noch ist das Hobby für jede Spielerin, aber ich glaube auf höchstem Niveau und den besten Bedingungen, die wir da bieten können derzeit.
Habt ihr sowas wie einen Zeitplan? Also ihr habt ja schon jetzt zwar keine ganz strenge Vorgabe, wie das mit den Aufstiegen sein soll, aber ja schon so ein Ideal. Und habt ihr für euch so einen Punkt, wo ihr sagt, okay, also ab der Liga muss dann aber auch eben Geld fließen tatsächlich?
Ich glaube, dass es nicht mehr so lange hin ist. Ich finde es gut, dass Union Berlin und Viktoria Berlin, von den beiden Vereinen weiß ich es jetzt, dass sie mit BG-Verträgen arbeiten. Das heißt, kleine Verträge, damit jeder zumindest BG-versichert ist, wenn man sich zum Beispiel schwer verletzt. Sowas ist sehr, sehr wichtig. Aber also darüber denken wir in der Tat schon nach. Ab wann das Sinn machen könnte, aber weiter sind da die Gedanken noch nicht abgeschweift.
Wie sind denn, was würdest du sagen, generell eure Möglichkeiten, Personal zu wachsen? Also ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund, wir haben gerade schon über euren Trainer Thomas Solewski gesprochen und der ist ja inzwischen auch sportlicher Koordinator, wenn ich das richtig gelesen habe.
Sehr gut recherchiert.
Und im Prinzip, auch wenn ihr sagt, ihr seid von dem inhaltlich komplett überzeugt, wäre das ja eine Aufgabe, die man wahrscheinlich, wenn sich die Abteilung entwickelt, eher auf zwei paar Schultern legen würde, oder?
Ja, absolut, absolut. Wir haben gesagt, für den Moment, für die nächsten 1 bis 2 Jahre lassen sich beide Jobs definitiv noch vereinbaren. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal in der Regionalliga spielen, dann muss man das spätestens aufteilen. Noch geht es, den Überblick über alle Mannschaften, alle Trainer, das Scouting zu haben, aber eben nicht auf ganz lange Sicht.
Kannst du mal ein bisschen was so zu eurem Alltag sagen? Also sportlich seid ihr ja bislang auf dem bestmöglichen Weg. Ihr seid in den ersten beiden Saisons jeweils aufgestiegen und spielt jetzt in der Landesliga. Wie schaut es so aus? Wie häufig trainiert ihr? Wie vereinbaren das die Mädels, die Frauen mit ihren Jobs, Studium, was da auch immer ansteht? Wie weit sind eure Auswärtsfahrten?
Also es lässt sich momentan, glaube ich, mit Schule, Job, Studium noch sehr gut vereinbaren. Wir trainieren dreimal die Woche und bieten sehr oft noch einen zusätzlichen Tag an in unserem Footbonauten, den die Profis in Brakel haben. Ein sehr gutes Tool, an verschiedenen Skills zu arbeiten, was auch wirklich Spaß macht. Zudem arbeiten wir mit einem kleinen Fitnessstudio zusammen. Dort können die Mädels immer auch noch zusätzlich hingehen und unser Athletiktrainer betreut sie dann. Und die Spiele finden am Sonntag statt, so dass es vier Pflichttermine in der Woche gibt in der Regel. Und das lässt sich alles, wie gesagt, ganz gut vereinbaren. Die Auswärtsfahrten werden definitiv weiter in den ersten beiden Saisons. Dadurch, dass unser Kreis relativ groß ist und so viele Mannschaften hat, hielt sich das alles in Grenzen und wir hatten viele Stadtduelle. Aber mittlerweile geht es bis fast nach Siegen. Ich glaube, das ist die weiteste Auswärtsfahrt und das sind auch 100 Kilometer von uns. Also da muss man schon manchmal ein bisschen früher aufstehen am Wochenende.
Klingt so, ja. Ihr habt mittlerweile auch eine zweite Mannschaft gegründet und eine U17 angemeldet. Und du hast auch mal betont, dass ihr für den eigenen Nachwuchs sorgen müsst. Jetzt ist ja eine Frage so im Bereich Mädchen- und Frauenfußball. Immer die, baut man quasi den Fußball der Jungs und Männer nach oder geht man neue Wege? Wie ist denn da so dein Blick auf das Thema Nachwuchs, Nachwuchsleistungszentrum? Glaubst du, dass das für Mädchen auf dieselbe Art und Weise entwickelt werden muss wie für Jungs? Oder kann man da vielleicht auch schon sagen, okay, wir nehmen auch Learnings mit aus diesem ganzen NLZ, was da vielleicht auch too much oder nicht so gut ist und machen das für die Mädels und Frauen ganz anders?
Also wenn man Learnings nutzen kann, um etwas besser zu machen, finde ich das grundsätzlich gut. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt, was in NLZ vielleicht grundsätzlich nicht so gut läuft. Also wir gehen derzeit noch einen anderen Weg. Wir haben ja drei Mannschaften und eben eine U17, in der auch 13- und 14-jährige Mädchen spielen. Wir arbeiten aber ansonsten sehr eng mit unserer Fußballakademie zusammen, die speziell auch Mädchenkurse hat und da auch nochmal herausgestellt Förderkurse hat, auch für Torhüterinnen. Das ist jetzt quasi so gerade so ein bisschen ansatzweise unser NLZ. Ich bin aber auch weiterhin dafür, dass Mädchen die Chance haben sollten, auch in jungen Mannschaften zu spielen, weil die Mädchen, die ich kenne, die lange bei Jungs gespielt haben, die sind auf jeden Fall immer noch mal so ein Ticken besser. Und wir sehen das auch jetzt bei uns in der U17. Ich meine, wir haben mit der U17 auch in der Kreisliga angefangen und da sind die Gegner jetzt noch nicht so fordernd, wie unsere Mädels es vielleicht bräuchten. Und daher haben auch einige bei uns ein Zweitspielrecht und spielen noch in Jungsmannschaften, um da eben nochmal doppelt gefordert zu werden und auch noch mehr dazu zu lernen. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch ändern, dass wir da selber auch entsprechende Gegner haben. Aber wir wollen natürlich fördern, weiterentwickeln und sie irgendwann bereit machen für den Frauenfußball.
Und jetzt vielleicht auch so aus deiner eigenen Erfahrung. Es gibt ja schon auch spezifische Bedürfnisse im Bereich Mädchen- und Frauenfußball, auch einfach was körperliche Geschichten angeht. Also das Thema Training nach Zyklus wird ein immer größeres. Natürlich, wenn man mit erwachsenen Frauen arbeitet, ist irgendwann vielleicht auch mal ein Thema, wie sieht es aus mit Schwangerschaft und Profisport, Elternzeit. Sind das Themen, die ihr im Hintergrund für euch schon so mitdenkt? Also Sachen wie beispielsweise Training nach Zyklus könnte man ja auch ganz aktiv schon gestalten. Oder sagst du, ihr seid jetzt erstmal so mit den Basics befasst, dass ihr über sowas noch nicht groß nachdenkt?
Also wir können das noch nicht umsetzen, aber wir denken sehr viel darüber nach. Also wir arbeiten auch mit der TU Dortmund zusammen. Das haben wir von Anfang an gemacht. Da ging es erstmal um Leistungsdiagnostik und Verletzungsprävention. Aber genauso spielt das Thema zyklusbasiertes Training eine große Rolle.
Hängt ja auch
Wir
zusammen, ne?
arbeiten Genau, hängt definitiv zusammen. Wir arbeiten uns da gerade noch rein. Es gibt leider noch nicht so viele Studien, noch nicht so viel Forschung dazu und wir werden auch oft angefragt, ob wir teilnehmen möchten. Aber wir sind natürlich personell noch nicht so groß aufgestellt, dass wir uns derzeit damit befassen können. Aber wir bereiten uns im Prinzip schon darauf vor lesen uns ein, haben einige Meetings dazu und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, mit dem wir uns alle beschäftigen müssen und ich bin gespannt, was die Forschung langfristig tatsächlich ergibt, ob es wirklich einen Einfluss hat oder eben nicht. Aber ich meine, wir beide sind Frauen, wir wissen, wie es einem manchmal geht und dass man weniger leistungsfähig ist. Und wenn der Trainer das nicht weiß, dann kann er auch keine Rücksicht darauf nehmen oder seine Schlüsse daraus ziehen.
Ja, und vor allen Dingen, also je nach Phase gibt es ja dann eben auch welche, wo die Leistungsfähigkeit womöglich sogar höher ist oder wo man eben einfach das Training in Anführungszeichen nur anpassen müsste. Also ich finde auch, dass das ein wirklich wichtiges und spannendes Thema ist. Und wenn man mal auf die Vergleiche schaut, die ja dann doch immer ein Stück weit kommen zwischen den Männern und den Frauen, würde mich mal noch interessieren, Borussia Dortmund hat sich ja schon auch so einer Spielphilosophie verpflichtet. Hast du so das Gefühl, auch als Gesamtverein ist das wichtig, dass die Spielphilosophie bei den Männern und bei den Frauen sich ähnelt oder vielleicht sogar identisch ist? Oder glaubst du, da ist Platz für zwei komplett unterschiedliche sportliche Herangehensweisen?
Ich glaube, wenn man das Ziel, ambitionierten und erfolgreichen Fußball zu spielen, erreicht, dann ist es egal, mit welcher Spielphilosophie. Natürlich lieben wir alle ein schnelles Spielen, Pressing, damit es auch Spaß macht zuzuschauen, aber man ist ja auch immer ein bisschen vom Gegner abhängig. Wir merken derzeit zum Beispiel, dass sich viele Gegner bei Spielen gegen uns hinten reinstellen. Und dann kann man eben nicht das spielen, was man sich vielleicht vorher vorgenommen hat. Und von daher, also klar, es ist schön, wenn ein Verein das schafft, für eine Spielphilosophie zu stehen und sie über alle Mannschaften zu stülpen. Aber ob das tatsächlich komplett zielführend ist, würde ich mal zu bezweifeln wagen.
Ihr habt von euch aus angefangen mit dem Thema Mädchen- und Frauenfußball, zwar schon als einer der späteren Bundesligisten, aber eben aus einer Eigeninitiative. Inzwischen ist die Förderung von Frauenfußball auch Teil der Lizenzauflagen. Also es heißt da wörtlich eine eigene Mannschaft, eine Kooperation oder ähnliche Maßnahmen, was ja schon auch noch ziemlich viel Raum lässt für die Ausgestaltung. Inwieweit hat es euch denn geholfen, das Thema nicht erst unter so einem externen Druck anzugehen, sondern wirklich aus so einem eigenen Anschub heraus.
Ich glaube, dass es einfach dafür spricht, dass wir es ernst meinen und dass es kein, dass wir nicht den Druck eines Verbandes brauchten oder es die Abteilung nicht gründen mussten, um eben Teile der Lizenz zu erfüllen, sondern weil wir da wirklich Lust drauf haben und weil wir sehen, wie wichtig der Mädchen- und Frauenfußball ist. Und dass es jedem Verein, glaube ich, sehr, sehr gut tut, wenn er sich in dieser Diversität öffnet.
Ich finde es nämlich auch ganz spannend, also weil man hat ja jetzt schon in den letzten Jahren, und das ist in dem Bereich des Frauenfußballs auch immer mal wieder besprochen worden, den ja Niedergang oder Absturz von vielen der ehemaligen Traditionsvereine beobachten können. Und gleichzeitig ist es so, dass also mein Eindruck schon ist, man merkt bei den Vereinen, die eben hauptsächlich im Männerfußball aktiv sind, schon sehr deutlich, wer macht das mit einer größeren Begeisterung, wer steht da vielleicht dahinter und wer macht das, weil man eben das Gefühl hat, jetzt müssen wir irgendwie auch. Was glaubst du denn, kann man diesen Konflikt irgendwie auflösen, dass man eben jetzt zwangsläufig auch Vereine hat, die das halt so mitmachen, aber nicht auf die Art und Weise dahinter stehen?
Ich glaube, wenn die richtigen Personen an den entscheidenden Stellen sitzen oder sich für den Mädchen- und Frauenfußball im Verein einsetzen und dann die Entscheider des Vereins, die vielleicht derzeit noch nicht komplett dahinter stehen, sehen, wie wichtig das Thema Mädchen- und Frauenfußball ist und dass es einen absolut verdienten Platz hat in jedem Verein. Dann stellt sich diese Frage im Endeffekt gar nicht mehr. Also ich bin immer dafür, dass das etwas selbstverständlicher wird. Und in manchen Vereinen muss man vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben. Ich glaube, wenn verbandsseitig noch mehr unterstützt wird, was da vielleicht Gelder angeht, die gleich verteilt werden auf die Vereine in der ersten und zweiten Liga zum Beispiel, dann ist natürlich auch vielen Vereinen geholfen, weil ich kann natürlich auch Vereine verstehen, die sagen, auch Bundesligisten, die jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt sind und sagen so, boah, wenn wir jetzt auch mal Mädchen- und Frauenfußball machen müssen und dann heißt es nachher, für die Lizenzierung, du brauchst eine erste Mannschaft, du brauchst eine zweite, du brauchst nur 17. Wie sollen wir das alles finanzieren? Und wenn sie jetzt erstmal den Weg gehen, Kooperationen einzugehen oder andere Vereine finanziell zu unterstützen, dann ist es doch zumindest ein Anfang und immer noch besser als nichts.
Ohne dich jetzt darauf festzunageln, dass du die perfekte Lösung aus dem Hut zauberst, aber glaubst du, es hätte eine bessere Möglichkeit gegeben, das Thema in die Breite zu bringen, als es zur Lizenzauflage für die Bundesligisten zu machen?
Eine gute Frage, für die du dich jetzt wahrscheinlich wieder bedanken wirst. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts aus dem Ärmel schütteln.
Okay.
Manchmal muss man eben so ein bisschen seichten Druck ausüben, um in diesem Fall die Vereine mit der Nase drauf zu stoßen, worum man sich vielleicht auch noch kümmern sollte.
Ja, wenn man jetzt mal auf euch als Verein schaut, als BVB, was würdest du denn sagen, als wie groß empfindest du bei euch das Interesse im Gesamtverein an der neuen Abteilung?
Als riesengroß. Und darüber bin ich auch wirklich sehr, sehr glücklich. Also, ich habe gar nicht so sehr damit gerechnet am Anfang, beziehungsweise ich hatte keine Erwartungen. Aber wir sind natürlich als Borussia Dortmund sehr, sehr gut aufgestellt, was alle Unternehmensbereiche angeht. Und ja, wir sind mittlerweile 5 Vollzeitkollegen und Kolleginnen, die den Frauenfußball betreuen. Aber wir müssen uns natürlich ich sag's mal in Anführungsstrichen, Dienstleistungen aller anderen Abteilungen bedienen. Wir wollen Social Media machen, wir wollen Spieltage organisieren. Wir haben Partner und Sponsoren, die erst akquiriert und dann betreut werden müssen, um nur eine Handvoll Beispiele zu nehmen. Und von daher arbeiten wir mit allen Abteilungen zusammen und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander. Und sehr viele haben Lust, diese noch junge Abteilung weiter voranzutreiben und daran mitzuwirken, dass es auch so erfolgreich bleibt.
Ich finde es ganz spannend, wenn man in Texte so zu euren frühen Spielen geht, dann wird immer wieder betont, dass damals noch Reinhard Raubal oder auch Sebastian Kehl oder Mats Hummels so bei den Spielen vorbeigeschaut haben. Ist das nach wie vor so, dass auch so aus dem männlichen Profibereich eben Leute vorbeischauen? Und wenn ja, also könnte ich mir vorstellen, das hat ja wahrscheinlich schon auch für die Fans, für die Neuen von der Frauenmannschaft irgendwie so nochmal einen Wumms zu sehen, okay, das ist auch wirklich eben nicht nur so ein Anhängsel, sondern da gibt es eben dieses echte Interesse.
Ja, definitiv. Also das echte Interesse ist da und das lässt sich wirklich immer mal wieder einer blicken. Ich würde aber tatsächlich auch Carsten Kramer rausstellen wollen. Ich bin seinem Geschäftsbereich angegliedert und er steht wirklich voll und ganz hinter uns und kommt zu sehr, sehr vielen Spielen, ist auch extra zu uns ins Trainingslager gereist, hält vor der Saison nochmal Ansprachen, spricht nochmal Erwartungen aus und beglückwünscht aber auch alle für den Erfolg. Also da ist eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit und eine sehr, sehr große Wertschätzung, die nicht nur wir als Team hinter dem Team erfahren, sondern auch alle 3 Teams selbst und hautnah.
Wobei er jetzt wahrscheinlich nicht derjenige ist, den die Fans sofort erkennen, im Gegensatz zu Mats Hummels. Deswegen. Oder meinst
Ah,
du?
da täuschte dich.
Okay.
Die Fans erkennen ihn in der Tat.
Alles klar, gut. Was ich ganz spannend finde, wir haben uns dazu auch schon ein bisschen ausgetauscht. Also ihr habt eben einen Trainer, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und es ist total gängig und akzeptiert und niemand zerbricht sich eigentlich den Kopf darüber, wenn Männer im Bereich Frauenfußball arbeiten. Umgekehrt, und das hat man jetzt die Tage wieder mitbekommen, als Marie-Louise Ehter zur Co-Trainerin bei Union Berlin befördert wurde. Ist das was irgendwie noch so eine totale Erschütterung offensichtlich in so dem einen oder anderen Fan auslöst, von wegen, das würde das Gleichgewicht in der Kabine in Unordnung bringen, wenn eine Frau Männer trainiert und so weiter? Was glaubst du denn, wie kann der Fußball da insgesamt noch eine positivere Entwicklung nehmen, was diese Selbstverständlichkeit angeht, dass eben auch Frauen im Bereich Fußball der Männer arbeiten und vielleicht nicht nur als Physiotherapeutin, sondern eben auch in der sportlichen Verantwortung?
Zum einen glaube ich, dass dann die Zeit ein sehr großer Faktor ist. Denn es gibt ja noch nicht so lange Profifußballteam im Frauenbereich. Weil wir selber wissen, viele männliche Trainer haben mal selber sehr hoch Fußball gespielt. Und das gibt es jetzt noch nicht so lange bei den Frauen. Und sehr wichtig ist sind die Ausbildungsmöglichkeiten für Trainerinnen. Und das fängt meines Erachtens schon bei der niedrigsten Lizenz, der C-Lizenz an. Da sollte es viel mehr Angebote für reine Frauenkurse geben, denn ich habe schon oft gehört, wie das ist, wenn man so als einzige Frau oder vielleicht mit zwei Frauen in einem großen Männerhaufen ist bei so einer Lizenz, dass man sich dann irgendwie Sprüche anhören muss oder sowieso nicht für voll genommen wird. Und ich glaube, dass da die Hürde für viele Frauen sehr, sehr hoch ist. Und von daher kann man schon allein in den Fußballkreisen da eine gute Basis legen, um den Weg nach oben zu öffnen. Und meistens hat man ja oder bekommt man ein bisschen Vorschusslorbeeren, wenn man selber eben Fußball gespielt hat, wenn man selber vielleicht auch höher Fußball gespielt hat, dann wird einem ja dann immer schon mal zugute gehalten, dass man Ahnung von diesem Fachgebiet hat. Und auch hier gilt für mich die Devise, einfach machen und dann sehen doch alle, dass Frauen genauso viel Ahnung von Fußball haben wie Männer.
Aber anders als Männer müssen sie es immer erstmal beweisen. Naja,
Das stimmt, das stimmt. Aber das kann man ja mit
vielleicht.
einem Lächeln machen und sagen, hier, guck mal, ich kann es auch.
Ach ja, manchmal finde ich, macht man es aber schon auch ein bisschen mit der Faust in der Tasche. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, dann Typsache oder keine Ahnung. Aber wenn wir mal bei dem Thema weniger Frauen unter mehr Männern bleiben. Du hast ja den 18-monatigen Lehrgang Management im Profifußball absolviert. Mich würde mal interessieren, zum einen, was das so inhaltlich für eine Erfahrung war und zum anderen, da wart ihr ja immerhin vier Frauen unter 16. Wie war denn da so das Gefühl? Also hatte man da auch noch so dieses, die Frauen kommen rein und die Männer denken sich, huch, was haben die denn hier verloren? Oder hattet ihr da einen guten Umgang miteinander?
Nee, also dieses Gefühl hatten wir gar nicht. Wir hatten einen super Umgang miteinander, vom ersten Kennenlernen bis zum Schluss. Also es stand gar nicht zur Debatte, dass da Unterschiede zwischen Männern und Frauen gemacht wurden. Von daher hat das riesig viel Spaß gemacht. Und inhaltlich hat es einem nochmal sehr, sehr viel über die Arbeit des DFB gezeigt, über die Arbeit der DFL gezeigt. Es ging zum Beispiel um Verteilung von TV-Geldern. Es ging darum, um Spielerverträge, Scouting-Tools. Wir haben viele, viele Aufgaben dann aus Vereinssicht gelöst. Also ich muss gerade überlegen, das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Wir haben eben alle Unternehmensbereiche und alle Bereiche des Verbandes durchgenommen und dann eben auf unsere Arbeit runtergebrochen. Ich habe das mal eben auf den Frauenfußball gemacht und mal auf den Verein an sich. Es ging natürlich um Kommunikation, dann waren aber auch Soft Skills Themen mit dabei, wie was gehört zu einer guten Führung in die Richtung. Also es war ein sehr, sehr spannender Austausch, viele spannende Kollegen kennengelernt, nicht nur unter den Mitstreiterinnen, sondern eben auch von DFL und DFB. Und waren gute, hin und wieder anstrengende 1,5 Jahre.
Sehr schön. Und ich habe gesehen, Thomas Krücken war auch dabei, ehemals VfB, mittlerweile Manchester City, der ja auch sehr lange in Mainz war. Und der ist für mich, seitdem wir vor ein paar Jahren mal ein Gespräch geführt haben, echt einer so von den total positiv Out-of-the-Box-Denkern im Fußball. Freue ich mich immer, wenn ich irgendwo sehe, dass der auch aufgetaucht ist.
Ja, das kann ich so bestätigen. Der ist es auch einfach, Fußball ist auch einfach sein Leben. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, gibt es Themen, wo du sagen würdest, die kannst du aus eurer Abteilung heraus auch so in den Gesamtverein hinein einschieben?
Hast du ein Beispiel, in welche Richtung du da denkst?
Ja, ehrlicherweise hänge ich immer noch so ein bisschen an dem Thema Männer im Fußball, Frauen im Fußball. Also könnt ihr aus eurer Abteilung heraus vielleicht auch Impulse dafür setzen, dass das Thema Frauen im Fußball eben nicht nur im Frauenfußball eben weitergedacht wird? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so notwendig im BVB? Also passiert
Ja,
das sowieso schon?
das wollte ich gerade sagen, denn wir haben eine Unternehmenskultur, die wirklich darauf achtet oder sich nicht so viel Gedanken darum macht, ob Männlein oder Weiblein eine Position besetzt. Klar, hatten wir lange Zeit in den Führungsetagen nur Männer sitzen, aber das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr aufgebrochen und wir sind da wirklich sehr divers geworden und da spielt einfach die Qualifikation eine Rolle und nicht das Geschlecht. Von daher muss ich in diesem Bereich eigentlich nichts in den Gesamtverein hineintragen.
Wobei ich an der Stelle ja immer so ein bisschen irgendwie entgegenhalten würde, um im Fußball eben Frauen noch stärker unterzubringen, in Anführungszeichen, muss man sich Gedanken um das Geschlecht machen, weil sonst in vielen Bereichen im Fußball der Reflex halt da ist, überhaupt nicht drüber nachzudenken, wegzugehen von dem, was man irgendwie mal hatte, so der Hans-Dieter irgendwie 53, der halt bisher jede Position super besetzt hat, mit dem besetzt man sie eben automatisch irgendwie wie weiter.
Ja gut, aber ich glaube, das ist kein Problem des Fußballs, sondern der unternehmerischen Gesellschaft an sich. Ich glaube, es heißt das Peter-Prinzip, dass ein Peter einstellt und ein Thomas ein Thomas. Oder das Thomas-Prinzip, ich weiß es nicht genau.
Genau. Ja, genau.
Ja, ich glaube, da muss generell nochmal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein kleines Umdenken vollzogen werden.
Ich habe gelesen und ich konnte leider nicht rausfinden, ob es aktuell noch so ist oder nur in der Anfangsphase so war. Also ihr hattet auf jeden Fall und habt vielleicht auch noch, klär mich gerne auf, Annike Kran und Christian Timm für die Beratung in der Abteilung an Bord. Was konnten die denn einbringen? Inwieweit hat euch das geholfen?
Also Annike Kran ist immer noch an Bord. Die Position von Christian Timm hat mit der Rolle des Sporting-Koordinators quasi Thomas Oleske übernommen. Und von den beiden konnten wir gerade in der Anfangszeit lernen, an was wir alles denken müssen. Und sie waren bei den, also um einfach die Abteilung aufzubauen. Sie waren aber vor allem auch viel im sportlichen Bereich mit unterwegs, haben sich dann auch die Videos der Bewerberinnen angeschaut, haben dann an den beiden Abenden, als die Mädels dann persönlich vorgespielt haben mit vor Ort, haben sich genauso wie wir alle auch ihre Notizen gemacht und wir haben dann eben gemeinsam geschaut, wen brauchen wir für welche Position und vor allem immer dann, wenn vielleicht die Wahl zwischen zwei Mädels zur Debatte stand, konnten die beiden dann vielleicht nochmal sagen, welche von beiden da die bessere Wahl wäre. Und was jetzt unsere U17 betrifft, Annike Kran ist beim DFB für die U17-Nationalmannschaft mitverantwortlich und hat da auch viel Erfahrung gemacht. Wir haben am Anfang auch oft gefragt, oh, was ist mit Eltern? Und dann sind sie alle minderjährig. Worauf müssen wir besonders achten? Wie sieht die Kommunikation aus? Müssen wir uns vielleicht Vollmachten für gewisse Dinge einholen? Also da konnte sie uns sehr, sehr viel weiterhelfen, weil sie da eben schon lange tätig ist. Und wenn es da Fragen gibt, wenden wir uns auch weiterhin vertrauensvoll an sie.
War das für die Spielerinnen auch was Besonderes, der Kontakt zu ihr?
Ja, klar. Also viele kennen sie noch aus ihren aktiven Zeiten. Und sie hat ja auch so nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und dann so eine Nationalspielerin hautnah mitzuerleben. Sie ist auch mit in die Trainingslager geflogen und war eben auch am Anfang noch sehr, sehr oft dabei. Und wenn man dann merkt, hey, die ist echt cool und wir können sie einfach mal so anquatschen, wir können sie um Rat fragen, wir können aber auch einfach nur so uns ein bisschen mit ihr unterhalten, darüber haben sich schon alle sehr gefreut.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen etabliert, dass von den Trainingsbedingungen und so weiter, das bei euch richtig gut aufgestellt ist. Ein Thema, was aber eben sicherlich im Fußball der Frauen weiter ja relevant bleibt, ist die Gesamtfinanzierung. Also nicht nur die Frage, wie kann man eben in Zukunft auch Spielerinnen bezahlen, sondern wie kann man generell mehr Geld in den Fußball der Frauen reinbekommen. Ich kriege das schon mit, dass auch Leute, die sagen, das ist im Verein total akzeptiert und da gibt es eine Begeisterung dafür, natürlich das Geld jetzt also nicht so mit der totalen Begeisterung auch in diesen Bereich eben reingesteckt wird, weil man sagt, naja, es ist ja nicht mehr Geld zu verteilen als vorher. Es gibt verschiedene Modelle. Du hast Victoria Berlin gerade schon angesprochen, wo auch InvestorInnen mit einsteigen in den Fußball der Frauen. Es gibt auch immer wieder die Erwartung natürlich an die Verbände, dass sie, wenn sie möchten, dass dieser Bereich wachsen soll, eben investieren müssen. Wie siehst du denn Chancen und Risiken des auch finanziellen Wachstums im Fußball der Frauen? Wo kommt das Geld idealerweise in der Zeit, in der er sich noch nicht selber trägt, her?
Ja, auch eine spannende Frage, weil wenn man jetzt so als Fußballromantiker daherkommt, würde man natürlich sagen so, oh nee, bitte keine Investoren und das widerspricht hier irgendwie meinem Verständnis von Fußball. Andererseits braucht man nun mal Geld, um professioneller zu werden und um den Frauen eben auch irgendwann eine vernünftige Entlohnung zahlen zu können, damit es eben ihr Hauptjob ist, damit sie Profis werden können und damit alle Strukturen stimmen. Ich weiß selbst, wie schwer es ist, Geld mit Sponsoren zu verdienen. Gerade in den heutigen etwas unruhigen Zeiten sind die Portemonnaies vieler Unternehmen da nicht mehr ganz so offen. Also man muss ein bisschen was dafür tun, dass da was reinkommt. Das ist natürlich die eine Variante und unterstützt werden könnte diese definitiv mit der Unterstützung der Verbände. Und auch Verbände können ja über Investorenmodelle zum Beispiel nachdenken, um dann eben mehr Geld ausschütten zu können, als es beispielsweise TV-Gelder hergeben. Also jeder sollte selbst ein bisschen was dafür tun, auf jeden Fall. Aber wenn von oben gesagt wird, dass man professioneller werden muss, dann muss auch da noch ein bisschen mehr Unterstützung herkommen, meines Erachtens.
Der ein oder andere Verband hat es in der kürzlichen Vergangenheit ja versucht mit den InvestorInnen-Modellen. Das hat aber auch nicht so ganz weit geführt, zumindest Stand jetzt. Die UEFA hat, was ich ganz spannend fand, neulich in einer Studie nochmal herausgearbeitet, es gäbe ein riesiges Vermarktungspotenzial im Fußball der Frauen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass es aber eigentlich eine Phase ist, in der die Geldbeutel nicht so fürchterlich offen stehen. Wie beurteilt teilst du das denn? Gibt es da wirklich noch so ein Wachstumspotenzial, wie die UEFA das offensichtlich beurteilt?
Das glaube ich schon, weil der Frauenfußball natürlich eine ganz andere Zielgruppe oder eine neuere Zielgruppe anspricht, als es nur der Männerfußball tut. Nicht nur was Fans und Menschen angeht, die sich die Spiele anschauen, sondern auch runtergebrochen auf die Branchen und Nischen von Unternehmen. Und wenn Unternehmen zudem vielleicht das Thema Nachhaltigkeit, Female Empowerment, Diversität in ihrer Unternehmenskultur verankert haben oder sich stärker darum kümmern wollen, dann ist der Frauenfußball aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Chance, auch in den Bereichen kommunikativ aktiv zu werden. Und das Interesse ist schon groß, kann ich nicht anders sagen. Der Frauenfußball ist halt leider nur nicht so populär, wie es der Männerfußball ist. Und von daher sind die Summen derzeit noch ein bisschen kleiner. Aber daran kann man ja arbeiten, und zwar auf beiden Seiten.
Aber verstehst du auch die Leute, die sagen, naja, in so einem Gesamtverein, also wenn man da mal einen männlichen Profi streicht, dann hat man die komplette Abteilung der Frauen saniert, so könnte man es ja auch machen?
Ja, kann ich schon verstehen, aber ich habe dann auch die männliche Seite schon direkt im Ohr, die sagt, nein, aber diesen Profi brauchen wir auch noch. Den können wir nicht aus dem Kader streichen. Ja, ich verstehe schon beide Seiten, definitiv.
Wir haben ja jetzt im Sommer gesehen, dass auch bei den Frauen der Erfolg im Nationalteam nicht so selbstverständlich ist, wie er vielleicht über viele Jahre hingenommen wurde, einfach weil die deutsche Nationalmannschaft immer oben mitgespielt hat. Glaubst du denn, weil ich die Diskussion als sehr intensiv wahrgenommen habe nach dem frühen WM-Aus, dass wirklich das Interesse an den lokalen Frauenteams so eng gekoppelt ist an den Erfolg der Nationalmannschaft, wie das da teilweise eben zu lesen war? Oder glaubst du, dass das mehr so eine Außensicht, die für die Fans im Fußball der Frauen vielleicht gar nicht zutrifft?
Ich glaube sehr wohl, dass die EM im letzten Jahr dazu beigetragen hat, dass die Strahlkraft sich erhöht hat und dass die Aufmerksamkeit sich mehr auf den Frauenfußball richtet. Vielleicht hat auch der eine oder andere überlegt, ach, mein Heimatverein hier, der hat ja auch schon Frauenfußball, da gehe ich noch das mal hin. Und wenn ich jetzt von uns spreche als Borussia Dortmund, dann ist es natürlich vor allem die Vereinsliebe an sich, die einen am Wochenende oft auf die Sportplätze in Dortmund und der Umgebung fahren lässt. Hinzu kommen die Frauenfußball an sich auch in ihr Herz geschlossen haben und Fans sind. Es gibt ja tatsächlich auch viele, die interessieren sich nur für Frauenfußball und gar nicht für den Fußball der Männer. Und ja, ich würde das aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten wollen und nicht allein abhängig machen von einem Erfolg oder Misserfolg eines Nationalteams.
Wenn man mal in die Zukunft schaut, ein paar Jahre, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es noch 5 Aufstiege bis zur ersten Liga bei euch. Und was würde das dann mit dir machen, wenn du irgendwann die erste BVB-Spielerin im Nationaldress auflaufen siehst?
Oh Gott, das ist, also es ist, ich kann es kaum beschreiben. Also wenn du mich jetzt sehen könntest, ich strahle gerade, weil ich, also das wäre natürlich, mit mehr Stolz könnte einen das ja quasi kaum erfüllen, wenn man es geschafft hat, aus den eigenen Reihen Nationalspielerinnen hervorzubringen. Da steckt noch ganz viel Arbeit hinter, aber man muss sich ja hohe Ziele setzen. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man sie ja irgendwann erreicht. Also drück deine Daumen, dass es irgendwann soweit ist.
Das mache ich gerne. Und was das Strahlen angeht, jede Person, die schon mal mit dir zu tun hatte, weiß, dass das bei dir wirklich eine dermaßen hervorstechende Eigenschaft ist. Und ich finde es ganz spannend, also weil du hast das vorhin gesagt mit dem Lächeln und ich habe das gesagt mit der Faust. Und ich glaube schon, dass es auch eine Berechtigung und eine Notwendigkeit dafür gibt, dass man manchmal mit einer Wut und mit einem Frust gegen die Dinge vorgeht, die im Fußball der Frauen oder generell vielleicht in Sachen Gleichberechtigung sich nicht so schnell bewegen, wie man sich das vielleicht wünscht. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass so eine total aus dem Inneren herauskommende Begeisterung und Überzeugung unfassbar wichtig ist und dass diese beiden Dinge eben zusammengehören. Und ich finde das bei dir ganz ehrlich bewundernswert, mit was für einer Begeisterung und mit was für einem Strahlen du diese Themen angehst. Also von daher gesehen mache ich mir ehrlicherweise auch um die Abteilung Mädchen und Frauen beim BVB überhaupt keine Gedanken.
Das ist aber sehr lieb von dir. Ein sehr tolles Kompliment. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr überzeugt. Und ich habe zu danken für die Zeit, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Wie kann das eigentlich aussehen, wenn so eine Abteilung für die Frauen und Mädchen sich bei einem Bundesligisten entwickelt? Das war sehr spannend, da mal mit dir durchzulaufen.
Ich fand es auch sehr spannend. Es hat großen Spaß gemacht. Und die Stunde ist wie im Flug vergangen mit dir.
Das ging mir genauso und wir hoffen, den ZuhörerInnen ging es genauso auch. Und euch, liebe Zuhörende, gilt natürlich auch wie immer mein Dank für eure Begleitung dieses Podcasts. Ihr wisst, ihr erreicht mich unter wortpiratin@marapfeiffer.de. Schreibt mir gerne, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch fehlt oder was ihr kritisch seht. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann hinterlasst ihm doch eine Rezension oder eine Handvoll Sterne auf der Plattform eures Vertrauens. Und dann hören wir uns in 2 Wochen noch einmal. Mal mit einer Gästin, auf die ich mich jetzt schon sehr freue, die ich aber natürlich noch nicht verrate. Das wird dann die letzte Folge in diesem Jahr, bevor es dann Mitte Januar 2024, so schnell geht es jetzt nämlich, weitergeht. Bis dahin, passt auf euch auf und natürlich auch aufeinander. Ciao!